Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Heute leiden wir unter anderem ein bisschen mit allen Eltern, die feststellen, so richtig brauchen mich meine Kinder nicht mehr. Sie machen jetzt ihr Ding, ziehen aus, nicht aber ohne vorher noch einmal den Kühlschrank geleert zu haben. Über diese Erfahrung hat Bestsellerautor Jan Weiler sein neuestes Buch geschrieben. Seine geliebten Pubertiere werden erwachsen. Herr Weiler, schön, dass Sie mein Gast sind.
Guten Morgen, hallo.
Seitdem ich Ihr Buch gelesen habe, geht mir eine Frage nicht mehr aus dem Kopf. Wie bitteschön sieht eine Bratwursttorte aus?
Ja, die Bratwursttorte ist eine ausgesprochen bizarre Schöpfung. Unser Sohn kam tatsächlich mit dem Rezept aus der Super-Ilu nach Hause und forderte mich auf, dafür einzukaufen, weil er Bratwursttorte haben wollte. Und die Bratwursttorte an sich ist dann nicht richtig gelungen. Im Grunde genommen ist es so ein bisschen wie eine Quiche Lorraine, aber besteht halt eben im Wesentlichen aus Sahne, einem Kilo Sauerkraut und einem Kilo Bratwurst. Und die Bratwurst, die wird dann unter das Sauerkraut und dann wird das alles im Ofen. Es ist relativ grauenvoll.
Es mutet dem Körper auch einiges zu, glaube
ich. Ja, also ich würde mal sagen, wenn ich Sie so ansehe mit Ihrer Konstitution, Sie werden so 2-3 Tage brauchen, um das zu verstoffwechseln. Aber Sie können dann die inneren Organe, die können Sie so mit Gemüsebrühe langsam wieder aufbauen, wenn die Bratwursttorte weg ist.
Okay, das schon mal als kleiner kulinarischer Tipp am Rande. Falls Sie jetzt irgendwie parallel schon mal sich überlegen möchten, was Sie heute zum Mittag kochen, dann vielleicht eine Bratwursttorte, ja. Aber man muss ja auch gewachsen sein. Ja, viele lustige Alltagsgeschichten, die Jan Weiler erzählt. Damit ist natürlich auch immer die Frage, was ist da wirklich dran an diesen Geschichten? Das werden wir versuchen, heute Vormittag rauszubekommen.
Können Sie versuchen.
Ich gebe mir Mühe, ja. Im Deutschlandfunk Kultur. Die Eltern, so heißt ihr Buch. Und Eltern wird aber in dem Fall mit Ä geschrieben. Warum mit Ä?
Naja, weil die Eltern sich eben verändern, wenn die Kinder abhauen. Erst haben sich die Kinder verändert, ne? Dann wurden aus den Kindern halt die Pubertiere. Und jetzt ist es so, wenn die aus dem Haus gehen, dann verändern sich die Eltern. Und aus Eltern mit E, die noch gebraucht werden und Verträge haben mit den Kindern, werden Eltern mit E.
Sie schreiben ja, die Kinder sehen einen sozusagen als Elternteil quasi auf der Stufe zur Vergreisung. Mhm. Man selbst hat aber so eine ganz andere Wahrnehmung von sich. Konnten Sie diesen Konflikt irgendwie für sich auflösen?
Nee, der ist auch nicht auflösbar, weil der zu tun hat mit einer fundierten wissenschaftlichen Erkenntnis. Jetzt kommt es nämlich. Oha. Die meisten Menschen, fast alle Menschen, fühlen sich jünger, als sie sind. Also das Lebensgefühl ist so 10 bis 12 Jahre jünger, als man tatsächlich ist. Bedeutet, ich bin so Ende 30, Anfang 40, so in meinem Lebensgefühl. Tatsächlich bin ich aber 52 und in den Augen meiner Kinder bin ich aber schon ungefähr 70, weil es erstens lässt mein Hörsinn stark nach und zweitens meine Bereitschaft, mich auf alles einzulassen und so, das sind ja alles so Alterseffekte. Und deswegen bin ich für meine Eltern, für meine Kinder extrem alt. Die fühlen, also die empfinden mich als alt. Und diese Lücke zwischen meiner Selbstwahrnehmung, 39, und der Wahrnehmung meiner Kinder, 72, ist halt riesengroß. Und das kann man leider nicht, diese Lücke lässt sich kaum schließen. Manche Menschen mit Mitte 50 versuchen das, indem sie alberne Turnschuhe tragen und sich tätowieren lassen mit 53 oder sich irgendwelche Sportwagen kaufen. Das gibt's ja, ne? Das hat damit zu tun, glaube ich.
Aber damit muss man natürlich trotzdem erstmal klarkommen, wenn einem die Kinder dann sowas an den Kopf schmeißen wie du alter Mann.
Ja, mein Sohn sagt, das ist mein Kosename bei ihm, alter Mann. Ne? Also wenn er irgendwas von mir wissen will, sag mal, alter Mann, war die Post schon da, dann werde ich auch manchmal echt sauer, ne? Weil ich bin ja keiner und ich möchte auch nicht so behandelt werden.
Wann haben Sie denn für sich akzeptiert, dass die Kinder Sie vielleicht nicht mehr so brauchen, wie das früher mal war?
Ja, das kommt so mit der Zeit. Und zwar am Anfang ist es schwierig. Also wenn so Serviceleistungen storniert werden. Ich habe immer gerne Frühstück gemacht. Ich bin ein großer Frühstücksmacher, meistens eigentlich aus Langeweile, weil ich als Erster wach bin. und habe meinem Sohn 5 oder 6 Jahre lang Rührei mit Speck und Toast, frisch gepressten Orangensaft jeden Morgen dahingestellt, habe mich ihm gegenübergesetzt und habe einfach ihn so mampfen lassen. Ich fand das immer total schön. Und vor kurzem kam er an und sagte, Papa, ganz ehrlich gesagt, ich habe morgens überhaupt gar keinen Hunger. Überhaupt nicht. Und ich habe das die letzten 5 Jahre nur gegessen, damit du nicht traurig bist.
Ein Schlag.
Ja. Und hat dann gesagt, bitte mach mir kein Frühstück mehr. Er hat also Jahre gebraucht, um die Kraft zu finden, das abzubestellen. Und er hat dann auch gesagt, ich könne dann auch gerne liegen bleiben im Bett. Ich könne auch weiterschlafen. Es gäbe für mich überhaupt gar keinen Anlass, früh aufzustehen. Das klappt nicht. Ich bin halt um 6:30 wach, immer. Ne? Und dann schleiche ich durch die Wohnung und belausche ihn, während er sich Espresso macht. Wie so ein Geist, wie Boo Radley in Wer die Nachtigall stört. Ne? Ich stehe dann immer hinter so einer Tür in der Ecke und warte, bis er weg ist. Und auf die Art und Weise werden viele Serviceleistungen nach und nach abbestellt. Und der Erziehungsauftrag hat sich ja auch erledigt. Es geht ja nicht mehr um Erziehung bei einem 17- oder 18-Jährigen. Es geht nur noch um Einhaltung der Hausordnung.
Aber eigentlich ist es doch auch schön, wenn man sein Leben nicht mehr nach den Bedürfnissen der Kinder ausrichten muss.
Das stimmt, aber nur dann, wenn man selber Bedürfnisse hat. Okay. Also wenn ich jetzt Hobbys hätte oder eine große Lebensprojekte, die ich verwirklichen wollte, dann klar, dann könnte ich gar nicht erwarten, bis der endlich abhaut. Aber dem ist nicht so. Weil mein Betrachtungsgegenstand in meiner Arbeit war ja auch immer Familie. Und wenn man dann irgendwann sich vergewärtigen muss, dass man alleine da sitzt beim Frühstück oder beim Abendessen, dann ist das eben weg. Ne? Das läppert so aus.
Also Sie haben sozusagen auch wirklich noch gar keine Möglichkeit gefunden, diese Lücke irgendwie zu füllen für sich.
Ja, also ich hab tatsächlich überlegt, ob ich mit Posaune anfangen soll. Aber ich bin ja hobbylos. Und inzwischen bin ich aber sehr zuversichtlich, denn das Leben macht ja das Programm. Ne? Hat John Lennon ja mal gesagt, Leben ist das, was passiert, während wir etwas anderes geplant haben. Und ich weiß noch nicht genau, was das Leben für mich plant. Ich werde das einfach annehmen.
Ich habe ja gerade gesagt, wenn man diese ganzen Geschichten liest in Ihrem Buch, dann ist da wie immer sehr viel Humor dabei. Man muss drüber lachen. Sie beschreiben zum Beispiel auch, wie Ihre Frau entscheidet. Also das ist ja eben eigentlich, weisen Sie auch immer darauf hin, die fiktive Frau, die fiktive Familie entscheidet, dass sie in 2 verschiedenen Wohnungen in Zukunft wohnen werden und sowas. Und das sind natürlich eigentlich aber trotzdem auch so Situationen, wo man vielleicht, wenn sie einen betreffen, erstmal schlucken würde. Ja. Welche Funktion hat dann für Sie der Humor?
Der Humor ist dafür da, das Ganze ertragbar zu machen. Es sind ja auch sehr melancholische Momente in dem Buch und es ist ja auch nicht immer alles Dufte. Und selbst in diesem Buch ist nicht immer alles Dufte, aber es ist wenigstens so, dass man ein bisschen drüber lachen kann. Ne? Also wir haben unsere Familie aufgeteilt in eine Jungs-WG und eine Mädchen-WG. Die Jungs-WG wird von meinem Sohn und mir bestückt. Und natürlich ist das nicht immer komisch. Aber wenn man darüber berichten will oder wenn man davon erzählen will, dann muss man es auch ein bisschen pointieren. Und dann muss es unterhaltsam sein. Einfach damit es für die anderen unterhaltsam und für einen selbst erträglich ist.
Aber ja, hilft Ihnen dann tatsächlich der Humor als Anker?
Total. Total. Ich habe das in meiner Arbeit ja immer gehabt, also auch bei den Romanen und auch früher bei den Reportagen. Da war immer auch irgendwann an irgendeiner Stelle was Heiteres drin. Comic Relief, sagt der Amerikaner dazu. Ne? Also Entlastung durch Humor. Das hatte ich früher auch in Reportagen, in denen es sehr ernst zuging, drin als Journalist. Und ich halte das auch für total wichtig.
Es gibt Ereignisse, da ist es schwer, denen etwas Lustiges abzugewinnen. Sie waren im Frühjahr an Covid-19 erkrankt. Wie haben Sie diese Krankheit erlebt?
Ich habe die erlebt als sehr bedrückend. Was damit zusammenhängt, dass wir, wenn wir erwachsen sind, ja nicht mehr so intensive Erfahrungen mit Fieber machen. Ne? Mhm. Das ist ja so ein Kinderding eigentlich, habe ich mal gedacht. Und wenn man dann so 4, 5 Tage sehr hoch fiebert, dann beunruhigt einen das.
Was heißt hohes Fieber?
40? Ja, so 39, okay. 40 und gleichzeitig irrsinnige Kopfschmerzen. So eine schlimmste Kater meines Lebens, ohne jemals was getrunken zu haben. Und man hat es nicht weggekriegt. Also weder mit Ibuprofen, auch nicht mit Paracetamol oder Novalgin, dann hinterher so Tropfen bekommen. Es ging nicht weg und das ist sehr, sehr merkwürdig. Ängstigt einen. Jetzt ist es natürlich so, dass man auf der anderen Seite sich immer denkt, du bist ja organisch eigentlich relativ gesund. Das ist irgendwie alles in deinem Inneren. Und es gibt wirklich Schlimmeres. Also man kann sich vorstellen, dass es noch Schlimmeres gibt. Nur das Schlimmere erlebt man gerade nicht, sondern genau das. Und das, was man dann gerade erlebt, findet man sehr bedrückend.
Ja, vor allem ist man ja mit einer Krankheit konfrontiert, zu der es noch nicht viele Erkenntnisse gibt oder gab, vor allen Dingen auch. Sie sind ja im Frühjahr erkrankt.
Im März,
Und ich denke, das macht einen natürlich dann nochmal besonders zusätzlich verzweifelt. Und dann hat man noch die Bilder aus den anderen Ländern im Kopf.
Das war tatsächlich so. Also ich habe zwar kaum ferngesehen, weil man das nicht kann, weil man wirklich zu erschöpft ist und auch zu flach atmet, um aufzustehen. Also man ist dann so ganz ruhig, man hechelt da so vor sich hin und liegt auf dem Rücken und hat Schmerzen. Aber man kommt doch einiges mit. Und diese Bilder da aus Bergamo mit diesen Militärtransportern, das ängstigt einen dann schon sehr. Ne? Und das war ja die Zeit, wo dann auch in Deutschland immer mehr Krankenhausbetten belegt wurden. Und meine Frau war aber sehr im Kontakt mit dem Gesundheitsamt in München. Die haben jeden Tag angerufen, die haben sich wirklich sehr gut gekümmert. Und es war klar, dass das nach 2-3 Wochen wieder weggehen wird. Insofern habe ich auch wirklich Schwein gehabt. Es gibt für mich gar keinen Grund, mich zu beklagen. Aber diese Zeit war sehr intensiv, sehr, sehr intensiv.
Wissen Sie, wo Sie sich angesteckt haben?
Ja, beim Sport.
Okay. Es wird ja teilweise auch berichtet, dass es Spätfolgen gibt. Haben Sie sowas?
Habe ich ja. Ich rieche nichts mehr seitdem. Ich habe auch so ein bisschen so eine Erschöpfung, aber bei dieser Erschöpfung finde ich immer unheimlich schwer zu sagen, ob die damit zu tun hat oder mit der Arbeit. Das ist ganz schwer zu beurteilen, deswegen würde ich das nicht nennen. Aber der Verlust des Geruchssinns ist tatsächlich sehr komisch, weil gleichzeitig der Geschmackssinn noch funktioniert.
Ach so, das normalerweise wird ja oft auch beschrieben, dass das mit einhergeht, dass Geschmackssinn und Geruchssinn dann...
Dass das irgendwie total zusammenhängt, aber es ist wirklich ganz merkwürdig. Ich kann den Kaffee, den Sie mir freundlicherweise spendiert haben, zwar schmecken, aber überhaupt nicht riechen. Also wenn ich da meine Nase reinhalte, riecht nach nichts.
Das heißt, Sie sind auch darauf angewiesen, jeden Morgen wirklich zuverlässig zu duschen?
Ja, also nein, man kann es ja auch anders formulieren. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass andere sich duschen. Ich rieche keinen Müll zum Beispiel. Ne? Ich finde Müllgeruch so irgendwie das Schlimmste, aber ich rieche im Moment nichts. Ich rieche allerdings leider auch kein Parfüm und keine Blumen.
Da sind wir nämlich eben gerade schon wieder beim Humor gewesen. Ich stelle mir das eigentlich als ziemliche Belastung vor, wenn man auf einmal den Geruchssinn verliert, oder?
Naja, also das ist doof, aber stellen Sie sich vor, Sie könnten sich aussuchen, welchen Sinn Sie einbüßen müssen, dann doch am ehesten den Geruchssinn, weil wenn Sie nichts sehen können, nichts hören können und nichts ertasten können und nichts schmecken können, ist, glaube ich, blöder als nichts riechen können. Insofern bin ich da ganz demütig. Wenn das der Preis ist, selbst wenn das noch ein paar Monate dauert, dann ist das am Ende okay.
Aber Ihnen wird Hoffnung gemacht, dass das möglicherweise sich wieder einstellen könnte?
Ja, also man hat ja noch keine großen Langzeiterfahrungen damit und der Verlust des Geruchssinns wird ja sehr häufig dokumentiert in dem Zusammenhang. Ich hoffe, dass das bald wieder weggeht. Also die Ärzte da, die mich da untersucht haben und noch untersuchen, die sagen, wird schon.
Jetzt wird ja gerade angesichts der Demonstrationen gegen die Schutzmaßnahmen diskutiert, ob vielleicht zu viel die Gegner der Maßnahmen zu Wort kommen und zu wenig diejenigen, die die Krankheit tatsächlich durchlitten haben. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, es würde helfen, wenn die Leute, die es hatten, darüber berichten können. Also gar nicht, um den anderen Angst zu machen, sondern um eine realistische Version dieser Sache zu liefern. Wie ist denn das eigentlich? Als ich das vor ein paar Tagen im Rahmen einer Fernsehsendung kurz geschildert habe, so ähnlich wie jetzt eben, haben die das auf ihre Facebook-Seite gestellt. Darunter sind 600 Kommentare von Leuten, die mich auf eine Weise anpöbeln und beschimpfen. das ist nicht mehr normal.
Was wird da gesagt?
Naja, da hat zum Beispiel einer geschrieben, ich sei ein vom System bezahlter Schauspieler, der die Corona-Panik schüren solle und dafür Geld bekäme. Hm. Dann schreibt jemand, mi, was für ein Jammerlappen, ich hatte auch schon mal eine Erkältung. Das sind noch die freundlicheren. Es gibt komischerweise, was ich echt nicht kapiere, in unserer Gesellschaft einen Verlust von Empathie und auch von Anstand und Höflichkeit, der sich da wirklich bahnbricht, dass man es gar nicht mehr glaubt. Das ist ganz merkwürdig.
Wie ist das denn in Italien? Sie haben ja den Sommer in Italien verbracht. Gibt es da auch so heftige Reaktionen?
Nein. Es gibt in Italien ein ganz anderes Umgehen damit. Und ich glaube, dass das ein bisschen damit zusammenhängt, dass die italienische Gesellschaft als solche viel krisenerfahrener ist als unsere. Also wir haben jetzt nicht wahnsinnig viel durchzustehen in den letzten 30 Jahren. Die Italiener aber schon, die zum Teil in enorm strukturschwachen Gegenden wohnen. Es gibt dort auch kein Kurzarbeitergeld. Aber die ziehen ihre Masken auf und machen das einfach mit und sagen, ja, das ist blöd jetzt gerade, aber es wird schon irgendwie weitergehen im Leben. Und dieses, es wird schon irgendwie weitergehen, also die Zuversicht ins Schicksal, die ist uns irgendwie verloren gegangen. Oder sie war nicht da, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die Italiener, was das angeht, auf eine bewundernswerte Art stoisch, obwohl es ihnen entschieden schlechter geht als uns.
Wie werden denn dann die Demonstrationen hier in Deutschland gesehen? Wird darüber gesprochen?
Ja, wir sind darauf angesprochen worden. Wir fahren ja immer ins selbe Dorf seit vielen Jahren und einer hat es im Fernsehen gesehen. In den Rhein-Nachrichten kam das auch, diese Demonstration vom, ich glaube, 1. August. Und dann fragte der mich, was bei uns los sei und ob das sowas sei wie die Vorbereitung einer Revolution. Und ich habe dann versucht, ihm ganz neutral zu erklären, dass die Leute auf die Straße gehen, weil sie den Verlust ihrer Freiheitsrechte befürchten und weil sie sich unterdrückt fühlen deswegen. Und dann sagt er, genau, weswegen fühlen die sich unterdrückt? Naja, weil die diese Masken anziehen müssen und Abstand halten sollen und so. Und dann guckte der mich an und sagte, also ihr Deutschen, ihr habt wirklich Sorgen.
Können Sie sich eigentlich erinnern, wann Sie festgestellt haben, dass Sie ein Talent haben, Texte zu schreiben oder zu schreiben?
Ja, kann ich mich erinnern. Es war das Einzige, was ich in der Schule konnte. Und ich habe damals, es ist ganz lustig, ich habe irgendwie bei einem Umzug auf dem Dachboden alte Hefte gefunden und habe in Aufsätzen den Stil, den ich heute habe, da schon gesehen.
Was waren das für Geschichten, die Sie damals geschrieben haben? Das
waren so Aufsätze, so Schulaufsätze, ja. Also Interpretationen und Erörterungen, was man eben alles so früher so in der Schule gemacht hat.
Haben Ihre Eltern Ihr Talent erkannt und irgendwie gefördert?
Erkannt vielleicht, gefördert nein, weil das war damals stand nicht so auf dem Speisezettel. Also wenn man jetzt gut in Gitarre gewesen wäre oder in Cello oder in einem Sport, das kann man auch gut fördern. Ne? Dann kann man das sehen und kann das fördern. Aber wie förderst du jemanden, der gut schreiben kann? Das ist zumindest damals, so in den frühen 80er Jahren, hat man das eben zur Kenntnis genommen, der ist halt gut in Deutsch. Ich bin dann selber als Schüler irgendwann zur Zeitung gegangen, da zur Westdeutschen Zeitung hieß die, und habe mich da vorgestellt und habe gesagt, ich möchte gerne hier schreiben und wurde dann freier Mitarbeiter für den Lokalteil.
Also Feuerwehr, Jahreshauptversammlung.
Ja, alles, was da eine Rolle spielt. Bauausschusssitzung, Eröffnung im Kindergarten und alles Mögliche.
Sie sind ja dann, oder war dann auch tatsächlich klar, ich möchte das unbedingt auch beruflich machen und da gibt es gar keine Alternative?
Es gab eine, nämlich Schauspielerei. Und ich war so dazwischen, zwischen Journalismus beziehungsweise irgendwas schreiben und Schauspielerei und war in der Theatergruppe und konnte mir das gut vorstellen und hatte dann so die Überlegung, ja Mensch, vielleicht gehst du auf die Folkwang-Schule oder so. Und dann war ich mit 18 mit einer Freundin im Theater in Düsseldorf, kleines Haus, die Perser, Aischylos. Und das war so Regietheater der späten 80er Jahre. Und über die Bühne flitzten nackte Menschen, die sich gegenseitig mit Farbbeuteln bewarfen.
Kein Stück ohne Nackt und ohne Farbbeutel.
So. Und ich saß da und wurde immer kleiner in dem Theatersessel und dachte, verdammt nochmal, wenn du diesen Beruf ergreifst, dann musst du das können. Also dazu musst du bereit und in der Lage sein. Und das hat mich unfassbar frustriert, weil ich wusste, dass ich dafür zu schamvoll und zu wenig, ich kann nicht gut schreien zum Beispiel. Ne? Ich bin echt kein guter Schreier. Und du musst aber auf der Bühne auch schreien und die Klappe aufreißen und körperlich sein. Und an dem Abend wurde diese Schauspielkarriere beendet. Und ich hänge dem heute noch ein bisschen nach.
Wirklich nur aus dem Schamgefühl?
Ja, genau. Weil ich dachte, das kannst du nicht. Du würdest dich nie vor 200 oder 300 Leuten nackt da rumrennen. Und ich habe mal Manfred Zapatka nackt auf der Bühne gesehen und dachte, um Himmels Willen, das muss ja fürchterlich kalt sein auf der Bühne. Das ist eben das, was man unweigerlich als Zuschauer, gehst du ja irgendwann auf die formale Ebene, Form schlägt Inhalt und schaust dir an, was da ist und das wollte ich nicht. Und deswegen bin ich, wenn ich heute auf der Bühne bin, ich sitze an einem Tisch, der ist verhängt, man kann mir nicht zwischen die Beine schauen, ich habe ein schwarzes Hemd an, der Bühnenhintergrund ist dunkel und das ist für mich die einzige Form, auftreten zu können, weil ich wie so ein Nachrichtensprecher nicht so greifbar bin.
Aber trotzdem leben Sie ja da auch Ihre Schauspielseite ja, aus, treten ist, mit Live-Hörspielen auf zum genau, Beispiel. Genau. Sie sind dreimal bei der Deutschen Journalistenschule in München abgelehnt worden.
Ja.
Beim vierten Versuch hat es dann geklappt und vielleicht muss man jetzt auch zu Ihrer Ehrenrettung sagen, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass man abgelehnt wird, weil sich tatsächlich immer sehr viele Leute bewerben und es nur sehr wenige Plätze gibt.
15.
Aber was mich interessiert, was hat Sie motiviert, viermal Anlauf zu nehmen?
Also das eine war, also zum einen dachte ich, ich kann wirklich nichts anderes. Leute, bemerkt das bitte irgendwann und ich will auch nichts anderes. Das Problem war, dass ich nicht studiert habe und die deswegen diese Bewerbung nicht richtig ernst genommen haben. Ich habe dann als Werbetexter gearbeitet und Fernsehwerbung gemacht und Rundfunkwerbung und alles Mögliche. Und kam dann jedes Jahr wieder da angewackelt und die anderen, die sich beworben haben, die waren ja halt Juristen oder Biologen oder Theologen und ich war halt Werbetexter. Und deswegen haben die mir erst nicht richtig abgenommen, dass ich das wirklich ernst meine mit dem Beruf. Ich hatte aber Werbetexter gemacht, weil ich dachte, das ist auch mit Text, da kannst du auch bestimmt was lernen und das stimmte auch. Und beim vierten Mal haben die, glaube ich, gesagt, okay, der will das wirklich, auch wenn der nicht studiert hat und keine Ausbildung hat, na mein Gott, dann nehmen wir den jetzt halt. Und es war für alle Seiten eine gute Entscheidung. Und inzwischen bin ich seit über 20 Jahren selber in dieser Auswahlkommission. Das finde ich immer die gute Pointe.
Haben Sie irgendwas geändert?
Ich versuche immer Leute da rein zu hieven, die eben nicht 17 Praktika und 18 Master und Bachelor und sonst welche Abschlüsse haben, sondern tatsächlich aus einem Leben auf die Schule wechseln wollen. Das finde ich total wichtig. Es geht im Beruf des Journalisten zu ganz vielen Prozenten darum, Leute zu etwas zu bringen, was sie nicht wollen. Die wollen irgendwas nicht erzählen oder irgendwas nicht machen und man muss die überreden und man muss ein guter Überreder sein. Es hilft einem wenig, wenn man bei Zeit Online 50 Clickbait-Strecken gemacht hat.
Das Clickbait müssen wir vielleicht nochmal gerade erklären.
Das sind diese Online-Strecken, wo man immer Foto für Foto weiterklickt und dann stehen da irgendwelche Bildunterschriften drunter und am Ende hat man im Verlauf seines Browsers 58 mal diese Seite geklickt. Aber es ist journalistisch relativ uninteressant. Da ist mir jemand, der im Club Mediterranee 5 Jahre gearbeitet hat und Leute wahnsinnig gut dazu bringen kann, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen, viel lieber.
Sie haben dann lange als Journalist gearbeitet, waren auch Chefredakteur vom SZ-Magazin und aus dieser Zeit heraus ist auch Ihr erstes Buch entstanden.
Ja, das stimmt.
Maria, ihm schmeckt's nicht. Und die Legende sagt, Sie hätten das Buch in 10 Tagen geschrieben.
Ja, das stimmt.
Herr Weiler, in 10 Tagen. Wie schreibe ich denn in 10 Tagen ein Buch?
Indem man, bevor man sich hinsetzt, weiß, was man schreibt. Das ist eigentlich das einzige Geheimnis. Ich habe den Vertrag abgeschlossen, damals mit dem Verlag. Und dann hatte ich noch ein halbes Jahr Zeit bis zur Abgabe dieses Buches. Bin dann mit meinem Schwiegervater nach Italien gefahren, der hat mir sein Leben erzählt, ich habe mir Notizen gemacht, dann habe ich das wieder weggelegt. Und dann kamen die Osterferien und ich wusste, am Ende der Osterferien muss ich das Buch abgeben und ich hatte noch keine Zeile geschrieben. Dann ist meine Frau freundlicherweise mit den Kindern in Urlaub gefahren, die waren dann 10 Tage weg und ich dachte, jetzt hast du Zeit. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe das eben geschrieben. Und ich habe das auf den Tag pünktlich abgegeben, weil ich das ja von der Zeitung so gewohnt war. Bei Buchverlagen rechnen die aber nicht damit, dass man das pünktlich abgibt. Die waren sehr überrascht, dass jemand pünktlich sein Manuskript abgibt.
Und ist das dann immer so, auch jetzt noch, dass Ihre Geschichten im Kopf im Prinzip schon fertig sind und Sie dann einfach nur noch aufschreiben?
Ja, das ist so. Das ist auch bei den Romanen so. Das ist auch bei 400 oder 500 Seiten Büchern so, dass ich mir das vorher sehr, sehr genau ausdenke. Das geht so weit, dass ich einzelne Formulierungen ganz fertig habe, ganze Absätze, ganze Seiten. Manchmal in meiner Vorstellung weiß ich sogar schon, das wird eine linke oder eine rechte Buchseite, wo das steht. Ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ich mache mir überhaupt keine Notizen, weil wenn ich mir Notizen machen würde und die wieder lese, dann fände ich das langweilig, was da steht, weil ich es eben schon mal aufgeschrieben habe. Deswegen geht auch eine Menge verloren, was ich einfach vergesse. Aber das Wesentliche bleibt im Kopf und dann beschäftige ich mich ein paar Monate damit und glotz aus dem Fenster. Es sieht für andere Leute aus, als würde ich nicht arbeiten, aber ich arbeite die ganze Zeit. Und wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist fertig, dann fange ich an, das zu tippen und dann kann ich auch ein dickeres Buch inzwischen brauche ich ein bisschen länger.
12 Tage.
Nee, aber sagen wir mal, vielleicht 6 Wochen.
Mein Gast Jan Weiler ist unheimlich produktiv. Er schreibt Romane, Drehbücher, Kolumnen und Hörspiele. Außerdem absolviert er bis zu 100 Lesungen in normalen Jahren, war schon mit 3 Bühnenprogrammen gleichzeitig unterwegs. Man kann auch sagen, Herr Weiler, Sie haben ein irres Arbeitspensum. Sind Sie so diszipliniert oder wie schaffen Sie das?
Nee, ich bin so ein, es klingt jetzt irrsinnig merkwürdig, aber ich bin wahnsinnig existenzängstlerisch. Und eigentlich bin ich irre faul, habe aber überhaupt nie Zeit dafür. Das ist ein merkwürdiger Widerspruch, weiß ich, aber hätte gerne eine wahnsinnige Muße und traue sie mir aber nicht zu.
Aber diese Existenzangst, wird das nicht irgendwann besser? Also nee. Sie haben Millionen Bücher verkauft und da müsste man ja denken, irgendwie kann ich mich dann auch mal ein bisschen zurücklehnen.
Nee, das ist aber nicht so, weil das ist ja mein Beruf. Also ich wüsste ja gar nicht, was ich sonst machen soll. Wenn ich jetzt, es gibt ja manchmal diese Vorstellung von Künstlern, wenn die dann mal ausgesorgt haben, dann müssen die gar nicht mehr arbeiten. Aber das ist falsch gedacht, weil das ist einfach deren Beruf. Das möchten die machen. Dafür stehen die morgens auf. Und das ist bei mir auch so.
Ist denn da auch immer der Anspruch an sich selbst, ich möchte wieder, dass das tatsächlich Millionen lesen? Also wird das jetzt wieder ein Bestseller?
Nee, der Anspruch ist, dass man mit jedem Buch besser wird in dem, was man macht. Der Anspruch ist, dass man sich nicht wiederholt. Der Anspruch ist, dass man sich selbst nicht langweilt bei der Arbeit. Das ist der Anspruch. Und wenn dann dazu kommt, dass Leute das teilen und das mögen, dann läuft es ideal. Also dann hat man wirklich richtig viel Glück im Leben.
Es gibt ja aber dann doch Punkte, wo es irgendwie anscheinend nicht weitergeht. Das letzte Mal war das bei Ihnen vor 2 Jahren, glaube ich. Da haben Sie sich für eine Zeit zurückgezogen. Warum? Was war da los?
Da war ich gleichzeitig mit 3 Bühnenprogrammen unterwegs. Und ich wusste manchmal morgens, wenn ich im Hotel aufwachte, erstens nicht, wo ich bin und zweitens, warum ich da bin, also was ich da jetzt gerade machen soll. Und hatte mich total verzettelt, auch viel zu viel zugesagt. Ich kann so schlecht Nein sagen und ich bin dann auch sofort verbindlich. Wenn ich Menschen mag, können die alles von mir haben. Und ich habe dann in der Zeit einen Agenten bekommen, der das seitdem alles für mich macht und der mich davon zum Glück inzwischen weghält. Ne? Aber damals war es so, dass ich morgens aufgewacht bin und das Gefühl hatte, ich kann keine Briefklammer mehr hochheben. Also man spricht dann immer so von Burnout und ich keine Ahnung, ob das ein Burnout war. Ich war nur total überfordert mit allem und musste dann Deswegen einfach ein bisschen kürzer treten.
Das sagt man natürlich so einfach. Sie haben ja gerade Ihre Persönlichkeit beschrieben, dass Sie es auch allen recht machen müssen. Mhm. Mussten Sie sich dann aus dem Verkehr ziehen, richtig aktiv, oder hat das jemand für Sie übernommen?
Nee, das muss dann jemand übernehmen. Mhm. Dann muss jemand sagen, pass auf, so geht's nicht weiter. Wir müssen jetzt, wir sagen jetzt das ab und das machen wir nicht und das schieben wir. Und dann kommst du mal zur Ruhe. Also ich bin leider von so einer inneren Unruhe. Ich kann mich unheimlich schlecht entspannen. Und wenn ich arbeite, bin ich ruhiger, als wenn ich nicht arbeite. Und deswegen arbeite ich dann. Und das auszutarieren und in ein gesundes Verhältnis zu bringen, ist viel Arbeit. Und da bin ich aber dabei, bin dann so ein ganz frohen Mutes, dass das gelingt. Es gelingt mir einfach immer besser.
Wie gelingt Ihnen das denn? Wie haben Sie sich denn auch vor 2 Jahren dann entspannt?
Indem man gemeinsam vereinbart, was man alles nicht macht. Und die Dinge, die man macht, für die nimmt man sich dann aber mehr Zeit. Es entstehen ja keine Lücken, wo man irgendwie so ein Nichtstun rechtfertigen muss, sondern man macht es nur langsamer und ein bisschen, blödes Wort, weiß ich, achtsamer, ein bisschen respektvoller sich selbst gegenüber. Nicht so selbstausbeuterisch, sondern mit einem größeren Genuss. Und das kann man lernen. Das ist einfach eine Frage, ja, letztlich auch des Willens. Also wenn ich gerne keinen Herzinfarkt haben möchte mit 55, dann muss ich mich so verhalten wie jetzt.
Aber schaffen Sie es denn eigentlich, die Geschichtenmaschine dann auszuschalten, weil Ihre Alltagsgeschichten, ich kann mir vorstellen, dass Sie die ganze Zeit irgendwie den Alltag abklopfen auf das, was irgendwie verwertbar ist.
Das stimmt. Inzwischen kann ich es abschalten. Ich war ja jetzt, haben Sie vorhin erwähnt, 2 Monate in Italien und ich habe es komplett abgeschaltet. Zum ersten Mal in meinem ganzen beruflichen, also ich bin jetzt 30 Jahre berufstätig, und ich habe in diesem Urlaub zum ersten Mal es geschafft, alles abzuschalten und war einfach nur im Urlaub.
Diese Geschichtenmaschine, also ich finde das deshalb so interessant, wonach entscheiden Sie dann eigentlich, was Sie aufgreifen und was Sie dann da verarbeiten?
Das ist schwer zu sagen. Das sind ja sehr unterschiedliche Dinge, die da hängen bleiben oder auch nicht. Gestern zum Beispiel war ich auf dem Kurfürstendamm hier in Berlin und wollte ein Eis essen und war bei Häggendasch oder wie das heißt. Und die hatten so einen Becher abgebildet auf einem Poster, das sah köstlich aus, mit frischen Erdbeeren, frischer Melone, so einem Sorbet und obendrauf und gehackter Pfefferminze. Und was ich bekommen habe, waren 2 gefrorene Erdbeeren, 2 gefrorene Stücke Mango mit Himbeereis und so einem Klatsch anderem Eis, und es sah grauenhaft aus. Und das habe ich sofort abends in der Kolumne verwendet, diesen Widerspruch zwischen dem Versprechen, das einem gegeben wird, und der Einlösung des Versprechens. Ja. Ist im Leben ja häufig so. Ja. Das kann ich dann gut gebrauchen, aber andere Dinge fallen auch durchs Sieb. Das ist, glaube ich, ziemlich willkürlich nach Stimmung.
Jan Weiler war mein Gast heute Vormittag. Unter anderem haben wir über sein neues Buch Die Eltern gesprochen. Da geht es darum, wie die Kinder flügge werden. Ist damit jetzt eigentlich der Deckel drauf auf den Pubertiergeschichten?
Nee. Denn die entwickeln sich ja weiter. Und ich mache diese Serie, das ist ja eine Kolumne eigentlich, eine Zeitungskolumne, seit 14 Jahren. Damals war mein Sohn 3 und jetzt wird er dann bald 18. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Das hört nie auf. Das ist wie bei Bob Dylan, Never Ending Tour.
Und Ihr Sohn und Ihre Tochter, die sagen auch, das ist schon okay, dass du das so machst.
Für die total okay, weil ich die ja fiktionalisiere. Ne? Die inspirieren das manchmal, auch gar nicht immer. Und die haben sich noch nie beschwert.
Herr Weiler, vielen Dank, dass Sie heute Vormittag mein Gast waren. Und ich wünsche Ihnen für den nächsten Eisbecher keine böse Überraschung.
Danke für die Einladung.